Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es würde mich freuen, wenn Sie die Gespräche einstellen. So, nochmal. Ganz herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus zu einem, ich denke, wichtigen Thema: Russland, das andere Europa. Und dafür sind wir sehr, sehr froh, dass wir einen wirklich großartigen Experten für Russland gewinnen konnten. Und an dieser Stelle möchte ich mich schon herzlich willkommen heißen, Alexander Raab. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Bevor ich Ihnen Herrn Raab etwas weiter vorstelle, möchte ich noch eine kleine Anekdote erzählen, die mit dem Stiftungsgründer unserer Bibliothek zu tun hat, Caspar von Schenk-Notzing. Caspar von Schenk-Notzing war immer sehr interessiert an außenpolitischen Themen und so auch an Russland. Und ich habe ihn ja leider nicht mehr kennengelernt, aber es wird immer wieder von Kollegen kolportiert, dass er mal im Zusammenhang mit Russland sagte: Ja, Alexander Raab, das ist ein guter. Und ich denke, da muss er doch auch bei uns hier eingeladen werden, eingedenk unseres Stiftungsgründers. Alexander Raab wurde 1959 in Taipei geboren. Er hat Geschichte studiert an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, dort auch promoviert. Er war schon früh Mitarbeiter eines Forschungsprojektes über die Sowjetelite, und zwar beim damals noch Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und internationale Studien, dem BIOST, das es heute nicht mehr gibt, das aufgegangen ist in die SWP. Er hat schon parallel zum Studium als Analytiker gearbeitet für Radio Liberty, aber auch für die bekannte amerikanische Denkfabrik Rand Corporation. Und er hat insgesamt 18 Jahre lang für die Deutsche Gesellschaft für Außenpolitik, DGAP, gearbeitet und sich dort natürlich auch intensiv mit Russland beschäftigt. Ich denke, jemand, der so ein Experte ist auf diesem Thema, der darf hier auch wirklich Tieferes über das andere Russland sagen. Ich möchte allerdings noch erwähnen, dass Raab auch politisch ein bisschen etwas getan hat. So saß er im Lenkungsausschuss des Petersburger Dialoges. Er hat auch das deutsch-russische Forum mit koordiniert und er ist auch der stellvertretende Vorsitzende des Beirats im Verband der russischen Wirtschaft in Deutschland gewesen. Außerdem auch noch Berater in Europa-Angelegenheiten von Gazprom. Das heißt, sowohl im wirtschaftlichen, politischen als im wissenschaftlichen sehr versiert. Und er hat dementsprechend auch viele Bücher geschrieben, von denen ich einige nennen möchte. Von 1986, Gorbatschow, der neue Mann. Dann von 2000, Wladimir Putin, der Deutsche im Kreml. Russland gibt Gas von 2008. Und Putin nach Putin von 2009. Dann noch der kalte Freund, warum wir Russland brauchen, die Insider-Analyse aus dem Jahr 2011. Und dann hat er sich im letzten Jahr auf ein völlig anderes Feld gewagt, nämlich einen Roman geschrieben. Ein Roman, der natürlich auch Politisches beinhaltet und der 2018 erschienen ist. Er heißt 2054, Putin dekodiert. Und, da darf ich vielleicht schon vorgreifen, darin geht es natürlich auch darum, wie könnte ein Europa, wie könnte eine Welt natürlich auch in Bezug auf Russland im Jahr 2054 aussehen. Dieses wunderbare Buch ist leider derzeit vergriffen. Der Verlag versicherte uns aber, dass es ab dem 17. Mai wieder haltbar ist. Ansonsten, wenn es Sie interessiert, und ich denke, wir werden zu dem Buch noch einiges hören, können Sie es natürlich auch als E-Book kaufen. Damit genug von mir und wir kommen nun zur Tat. Wir sprechen über Russland, das andere Europa und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind und begrüße Sie nochmal ganz herzlich, Alexander Raab, ganz, ganz herzlich willkommen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können mich alle gut hören, ja? Danke, dass Sie so zahlreich zu diesem Vortrag gekommen sind. Ich habe in meinem Leben sowohl für, es wurde jetzt erwähnt in der Biografie, sowohl für die Amerikaner in Thinktanks gearbeitet, als auch für deutsche Thinktanks gearbeitet. Habe als Berater auch für einen russischen Großkonzern fungiert. Und das hat mich in die Lage versetzt, Entwicklungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Ich bin kein Anhänger nur eines gültigen Narrativs. Entsprechend bereite ich meine öffentlichen Vorträge auch vor. Sie werden in meinen Ausführungen mit sowohl westlichen als auch russischen Sichtweisen konfrontiert, auch mit amerikanischen. Andere deutsche Wissenschaftskollegen tun das eher nicht, bleiben strikt bei ihrem Narrativ. Ich erhoffe mir durch diese Art des Vortrags ein besseres Verständnis der Materie auch bei Ihnen zu erwirken. Sie alle wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, was auf den Tag genau hier in Berlin vor 74 Jahren passierte. Adolf Hitlers verrückter Versuch, ein Europa auf der Grundlage eines nationalsozialistischen Denkens und Diktats zu errichten, war gescheitert. Die Sowjetarmee erstürmte Berlin. Zurück blieb ein zerstörtes Europa. 1945 begann ein neues europäisches Zeitalter, die Jalta-Weltordnung, wonach Europa unter den Siegermächten USA und Sowjetunion aufgeteilt wurde. Europa wurde einerseits von der angelsächsischen Supermacht Amerika und andererseits der kommunistischen Sowjetunion 45 Jahre lang fremdbestimmt. Sie könnten einwenden, nein, Westeuropa sei durch die erfolgreiche Gründung der Westeuropäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG eine politische Einheit geworden. Nun, heute denke ich, können Historiker feststellen, dass tatsächlich Westeuropa diese 45 Jahre eher totalem amerikanischen Einfluss ausgesetzt war und amerikanischer Einfluss war. Der Atomschirm der USA spannte sich schützend über das westliche Abendland. Die transatlantische Schicksalgemeinschaft war strategisch bedeutender als die europäische Einheit. Dann, vor genau 30 Jahren, endete die bipolare Jalta-Weltordnung mit dem Fall der Berliner Mauer. 1990 unterzeichneten die Länder der nördlichen Hemisphäre, Japan und China ausgeschlossen, die sogenannte Pariser Charta. Auf ihr wurde die neue liberale Weltordnung begründet. Der Gedanke der westeuropäischen Aufklärung und des universellen Humanismus, der Menschenrechte, der Rechtssysteme, erbildete die neue Leitkultur. Der Westen empfand die Pariser Charta-Ordnung wie das Ende der Geschichte. Es galt von nun an als unvorstellbar, dass die Menschheit eine noch freiere, gerechtere und friedfertigere Ordnung entwickelt hätte können, als in der wir angefangen haben zu leben. Das Ende der Geschichte war gekommen. Die Pariser Charta-Ordnung nahm universellen Charakter an und war für die Ewigkeit konzipiert. Es gab fortan nur noch eine Supermacht, die USA. Die Weltordnung basierte auf der Dominanz westlicher Interessen. Der Westen schrieb die Gesetze, auch in der Weltwirtschaft. Amerika wurde zur Verfechterin der Demokratie auf der ganzen Welt. Der Jugoslawien-Konflikt zeigte, dass die USA das liberale Wertesystem, aber auch mit militärischen Mitteln unbedingt durchsetzen gedachten. Das liberale Modell sollte in die ganze Welt verbreitet werden, in Form guter Revolutionen und im Sturz schlechter autoritärer Regime. Das Sendebewusstsein der liberalen Moderne und der neuen Befreiungsideologie erinnerte an den revolutionären Charakter der kommunistischen Weltrevolution vor 100 Jahren. Ein gewagter Vergleich, aber ich denke, irgendwas wird daran schon wahr sein, wenn man das Sendebewusstsein dieser Ideen heute anschaut und wie sie durchgesetzt werden. Die 30-jährige Zeitspanne der Pariser Charta seit 1989, dieser Pariser Charta-Ordnung, wird später einmal als unipolare Weltordnung in die Geschichtsbücher eingehen. Sie wird in den kommenden Jahren von einer multipolaren Weltordnung abgelöst werden. Und die Konturen der kommenden Weltordnung, die wir alle bald erleben werden, werden jetzt sehr langsam, aber sicher erkennbar. Sie geben leider wenig Anlass zum Optimismus. Russland wird in der kommenden Weltordnung nicht unerheblich wirken. Um es prägnanter auszudrücken, die Frage, ob es ein Europa mit oder ohne Russland geben wird, das entscheidet über die künftige Stärke oder Schwäche des Abendlandes. Natürlich entscheiden auch die Amerikaner weiterhin über das Schicksal Europas. Keine drei Wochen, meine Damen und Herren, trennen uns von den bedeutsamen Europawahlen. Die Volksparteien in den einzelnen EU-Staaten sind nervös. Das liberale demokratische Modell, auf dem Europa seit 30 Jahren ruhte, verliert bei breiten Wählerschichten an Bedeutung. Die EU scheint gespalten in reiche nordeuropäische und ärmere südeuropäische Länder, in liberale Westeuropäer und nationalistische Mittelosteuropäer, in Befürworter der Vereinigten Staaten von Europa und solchen, die den Brexit wollen. Das Protestpotenzial innerhalb der europäischen Gesellschaften wächst. Rechte und nationale, aber auch ultrasozialistische Parteien rechnen sich hervorragende Chancen aus, ihre Mandate zu vervielfachen. Sollten die bisherigen Ränder im Europäischen Parlament gestärkt werden, würden neue politische Kräfte ihren Einfluss auf das Machtgefüge Europas ausdehnen. Daraus stellt sich, glaube ich, eine wirkliche Schicksalsfrage. Wird die politische Union, die Idee der Vereinigten Staaten von Europa, eine Fortsetzung erfahren? Oder kommt jetzt das Europa der Nationalstaaten zurück? Vielleicht gibt es gar ein Zurück zur ehemaligen europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Hier sind wir schon mitten in unserem heutigen Thema. Gibt es noch einen einzigen westeuropäischen Geist, den liberalen Aufklärerischen der Nachkriegszeit, der uns Frieden und Wohlstand seit Mitte des 20. Jahrhunderts versprochen hat? Oder steht der europäische Geist vor der Revision? Und was hat Russland mit all dem zu tun? Wenn es um die Frage der europäischen Identität geht, sind sich Russen und andere Osteuropäer in letzter Zeit erstaunlich näher gekommen. Tschechen, Slowaken, Ungarn, Bulgaren, diese ehemaligen Sowjetsatelliten pflegen heute wieder bessere Beziehungen zu Moskau. Die Russen sehen in Europa ihre angestammte Heimat. Seit Zar Peter I. vor über 300 Jahren das Fenster zum Europa oder zum Westen öffnete. Seit dem 18. Jahrhundert regierten bekanntlich in Russland Zaren, die mehr deutsches als russisches Blut in sich trugen. Seit dem Sieg über Napoleon und dem Wiener Kongress gehörte Russland als Großmacht zweifelsfrei zu Europa. Die Sowjetunion stellte sich gegen Europa auf, ideologisch und militärisch. Doch nach dem Fall des Kommunismus gab es zur proeuropäischen Ausrichtung Russlands keine Alternative. Alle dem Kommunismus entkommenen Völker strebten in ein gemeinsames europäisches Haus. Nur der Westen bot damals vor 30 Jahren die historische Option, dem ganzen Osten Europas eine neue Heimat zu geben. Doch kaum waren die Osteuropäer in Europa angekommen, stellten viele von ihnen zu ihrer Verwunderung fest, dass die Europäische Union sich eine ganz andere Identität angelegt hatte und sich vom ursprünglichen Europa zu einem postmodernen bzw. libertären entwickelt hatte. Das feste Regelwerk einer liberalen Wertegemeinschaft war für die Menschen, die sich gerade aus der kommunistischen Ideologie befreit und nach eigener nationaler Souveränität und eigener Identitätssuche aus waren, sehr unverständlich. Nachdem der Westen, NATO und die Europäische Union zu heiligen Wertegemeinschaften erklärten, in denen Werte einen höheren Stellenwert hatten als Interessen, reagierte ein Land wie Russland mit einem Vergleich des Kreuzrittertums. Das postmoderne Europa empfand Russlands Kritik am westlichen Wertekanon als Angriff auf die liberale Ordnung des Westens. Der Westen errichtete nach der Vereinigung West- und Mittelosteuropas sein Integrationsmodell als liberale Wertegemeinschaft. Und nur so wird Europa weiterhin sein. Souveränitätsverzicht, Konsensentscheidungen, Verzicht auf eigenen Interessen, das war das Leitbild des liberalen Werte-Europa. Russland sollte sich den neuen Regeln der Pariser Charta fügen. Bloß wie? Es war institutionell von Europa ausgeschlossen. Ein Russland, das auf Identitätssuche in die Vergangenheit zurückging und die Schaffung eines eigenen Nationalstaates zur Priorität machte nach dem Fall des Kommunismus, wurde dem Westen sehr ungemütlich. Deutschland übte seit dem Fall der Mauer eine Art Anwaltsrolle für das postkommunistische Russland im Westen aus. Kohl war Russlands Anwalt, Schröder war Russlands Anwalt. Doch nach 20 Jahren kündigte Deutschland Moskau die Modernisierungspartnerschaft. Urplötzlich. Der Grund? Russland bewege sich nicht hin, sondern weg von der Demokratie. Außerdem breche es Menschenrechte und Völkerrecht. Man kann es auch mit drastischen Worten ausdrücken. Die demokratische Erziehungsstrategie gegenüber Russland war gescheitert. Russland hielt dagegen Deutschen und anderen Europäern den Spiegel vor. Bombardierung Jugoslawiens, Regime-Change-Politik in Eurasien und im Nahen Osten, Zerfall von ganzen Staaten im Maghreb wie Libyen, NATO-Osterweiterung bis an die Grenzen Russlands, Politik der Doppelmoral, vieles mehr. Es musste früher oder später zu einem Streit kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema des heutigen Vortrags lautet Russland, das andere Europa. In westlichen Kreisen macht der folgende Satz die Runde. Wie friedlich könnten alle Völker Europas zusammen leben, wäre dann nicht dieses Russland? Der russische Außenminister Sergei Lavrov antwortet, die Europäische Union und Russland befinden sich in einer sinnlosen Rivalität. Worum kämpfen wir eigentlich? Wladimir Putin brachte es auf den Punkt. Der Kalte Krieg ist zu Ende, aber der Westen ignoriert Russlands nationale Sicherheitsinteressen. Viele Russen sagen mir in Moskau, der Westen hat kein Recht, Russland so als Kriegsverlierer zu behandeln wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Westen soll in seinem Triumphalismus nicht so tun, als hätte er die alleinige höhere Moral. Bekämpft also Russland Europa oder bekämpft Europa Russland? Zweifelsohne wünschen sich die Russen, so wie auch die Amerikaner, so wie auch die Chinesen, die Europäische Union weiterhin als Handelspartner. Doch sie können mit der werteorientierten Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, die moralische Wertefragen vor strategische Interessen stellt, wenig anfangen. Innerhalb der europäischen Führung herrscht Alarmstimmung heute. Werden die USA, werden China, wird Russland versuchen, die EU-Staaten in ihren Gegensätzen auseinander zu dividieren, wie das hier die Medien schreiben und europäische Institutionen unterminieren? Hinter jeder Ecke werden ausländische Cyberagenten vermutet. Es entstehen immer neuere Behörden zur Propagandaabwehr und im Kampf gegen Fake News. Im Westen existiert seit Jahren der Mythos von russischen Hackern, die angeblich im Auftrag des Kreml Wahlen manipulieren und europäische Gesellschaften spalten. Beweise fehlen. Eine Verbindung des US-Präsidenten Donald Trump zu russischen Geheimdiensten konnte trotz langwieriger Recherchen nicht nachgewiesen werden. Dass auswärtige Mächte bei Wahlen in wichtigen Nachbarländern ihre Präferenzen für Kandidaten und künftige politische Entscheidungen deutlich machen, ist nicht verboten. Das haben wir gerade neulich bei der Ukraine-Wahl gesehen. Dort haben Russland und die EU unterschiedliche Kandidaten hofiert und wahrscheinlich auch unterstützt. Es wäre für den Kreml folgenschwer, jedenfalls auf eine Zerstörung Europas hinzuwirken, auf einen Zusammenbruch der EU zu spekulieren. Denn eine Exportnation wie Russland ist und bleibt auf eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem EU-Markt existenziell angewiesen. Was Russland sich wünscht, ist ein selbstständiges und von den USA emanzipiertes Europa, das seine eigenen Interessen verfolgt. Im Kreml denkt man so, schwindet der Einfluss der Amerikaner, könnte sich Russland an einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur, wo die OSZE, die Organisation für Sicherheitszusammenarbeit in Europa, bedeutsamer entwickeln als die NATO. Und dann könnte sich Russland an dieser Organisation, wo es ja Mitglied ist, beteiligen. Ein Europa der Nationalstaaten, in dem einzelne Länder sich vielleicht noch russlandfeindlicher betragen würden als heute, schreckt natürlich Moskau auch ab. Andererseits ist eine EU der Konsensentscheidungen für Russland auch ein Riesenproblem. Denn so wird die Politik Russlands, russlandfreundlicher Staaten, durch ein ständiges Veto russlandkritischer Länder ständig blockiert. Was tut Russland? Was tut Moskau? Man sucht eben den bilateralen Dialog mit den positiv gestimmten Kräften, Parteien und Ländern in Europa. Schon um die US-Sanktionen und die EU-Sanktionen loszuwerden. Jetzt interessiert natürlich uns alle die Frage, was würde denn so ein Russland, wenn es die Möglichkeit hätte, Gestaltungsmacht in Europa zu sein, eigentlich einbringen in die europäische Sicherheitsarchitektur? Die ideale europäische Ordnung für Russland war die europäische Architektur infolge des Wiener Kongresses vor 200 Jahren. Russland sieht sich als Großmacht zusammen mit den G7 EU-Ländern Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich in der Mitwirkung an der gesamteuropäischen Friedensordnung. Für den Westen ist eine solche russische Sichtweise völlig inakzeptabel. Für den Westen ist Europa im 20. Jahrhundert eben demokratisch geworden. Alle Staaten sind ebenbürtig und kleine Staaten haben dieselben Rechte wie große Staaten. Nur was passiert, wenn dieses Gebilde nicht funktioniert? Von einer Einmischung fremder Mächte in die Europawahlen ist bislang nichts bekannt geworden. Das Gerede kann aber immer wieder von vorne losgehen, wenn es zu einem Machtverlust der heutigen Entscheidungsträger kommt. Da bin ich mir ganz sicher. Diese brauchen nämlich ein künstliches Feindbild, um von der Eigenverantwortung für ihre Niederlage abzulenken. Wohlwissend, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass im gegenwärtigen Kampf der unterschiedlichen Narrative, wo Propagandaschlachten in den Medien und auch in den sozialen Netzen allgegenwärtig Geschichte als Waffe eingesetzt wird, Fake News verbreitet werden und Kompromisse auszuhandeln unmöglich erscheinen, in dieser Zeit habe ich als Politologe etwas Besonderes angestellt. Ich habe einen Roman geschrieben, wo ich aus dem ernsthaften Konflikt, der den Weltfrieden heute wirklich bedroht, einen spannenden Erlebnisbericht gemacht habe. Ich habe in der Vergangenheit als Analytiker mehrere Sachbücher zum Thema Russland geschrieben, einige wurden hier genannt, doch dazu verspürte ich nunmehr keine Lust mehr. Man kann Leser, die in ihrer Weltanschauung völlig festgefahren sind, eben nicht zum Umdenken animieren, auch nicht umdrehen. Man kann sie nur sensibilisieren durch ein emotional sehr aufgeladenes Buch, das wichtige Bilder projiziert. Folgen Sie mir jetzt für ein paar Minuten in die Zeit vor genau 30 Jahren. Das ist eine sehr wichtige Zeit, deshalb kehre ich das zweite Mal in diese Zeit zurück, vor allem der Berliner Mauer, weil sie uns auch gewisse Chancen geboten hat damals, die wir nicht genutzt haben. Stellen Sie sich vor unseren Augen fällt diese Berliner Mauer. Es ist wichtig, wirklich wichtig, sich diese Zeit nochmal zu vergegenwärtigen, weil damals die Chance riesig gewesen war, eine in der Geschichte nie dagewesene Friedensordnung für das Abendland zu errichten. Aber es gab keine Feinde mehr. Es gab vielleicht auch nicht nur Freunde, aber es gab Partnerschaften und es gab Verbündeten. Die Russen und andere Völker des Ostblocks wendeten sich vollständig vom Sozialismus ab und schauten mit großen Augen Richtung Westen. Der Osten Europas zerfiel, unter westlicher Regie sollte ein neues, friedliches und prosperierendes Europa aufgebaut werden. Und auch die damalige russische Führung hatte sich auf dieses Ziel gesetzt, nach Europa zu gehen, nochmal ein Fenster nach Europa aufzuschlagen. Im Buch erinnere ich an viele Gespräche im offenen und in geschlossenen Kreisen, die sich um das Konzept einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur nach dem Ende der Sowjetunion drehten. Russland nahm jede erdenkliche Finanz- und Wirtschaftshilfe aus dem Westen an, um eine Marktwirtschaft zu schaffen. Unterschrieb mit anderen Nationen die Pariser Charta, das schon erwähnte universelle Bekenntnis zum liberalen demokratischen Gesellschaftssystem. Russland opponierte auch nicht wirklich gegen die ersten Wellen der NATO-Osterweiterung, die dann 10 Jahre später kamen. Die Rolle der USA, der einzig verbliebenen Supermacht, muss aber in einem solchen Rückblick auf die Gründung der Pariser Charta-Weltordnung nicht vergessen und auf keinen Fall unterschätzt werden. Die USA kosteten den Sieg im Kalten Krieg natürlich aus. Nie zuvor, auch nicht in der Zeit des Kolonialismus vergangener Jahrhunderte, war der Westen und hier die Führungsmacht USA so einflussreich und so mächtig gewesen. Die USA diktierten, oder der Westen diktierte die Regeln der Globalisierung. Er war wirtschaftlich der Stärkere. Ihm unterstand die Interpretation des internationalen Völkerrechts. Er alleine verfügte über ein kampffähiges Militärbündnis, die NATO. Er verfügte über das Instrument einer wertorientierten Außenpolitik mit dem ultimativen Anspruch auf eine höhere Moral und universale Gerechtigkeit. Ohne das Wohlwollen der USA wäre es kaum nach dem Fall der Berliner Mauer zur politischen Union in Europa gekommen. Die USA taten alles, um den europäischen Kontinent über die Stärkung der NATO, weitere Stärkung der NATO zu konsolidieren, aber auch zu kontrollieren. Sie wurden Schutzmacht der ehemaligen Warschauer Paktstaaten und, das muss man sich auch vergegenwärtigen, und Schutzmacht der neuen unabhängigen ehemaligen Sowjetrepubliken, praktisch einem Drittel des ehemaligen Territoriums der Sowjetunion. Die USA wurden zum Schiedsrichter beim Auseinandergehen der sowjetischen Republiken. Eine so große Macht hatte bisher niemand in Europa innegehabt in der Geschichte. Deshalb hing das weitere Schicksal des Abendlandes natürlich von amerikanischen Interessen ab. Aber, und hier komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, der uns auch heute beschäftigen muss, das amerikanische Konzept von Europa war es stets, ein transatlantisches Europa von Vancouver bis Donetsk zu schaffen, also bis zur Ostgrenze der Ukraine. Die deutsche Frage wurde europäisch gelöst, Deutschlands Wiedervereinigung zum Hauptantrieb der gemeinsamen Euro-Währung und der europäischen Einigung gemacht. Die deutsche Wirtschaftskraft sollte die europäische Einigung finanzieren. Amerika blieb gleichzeitig Sicherheitsgarant Europas. Russland, und da kommen wir wieder zu unserem Thema, kam jedoch in dem Konzept nur am Rande vor. Für Russland war im neuen Europa eben kein Platz vorgesehen. Russland behielt jedoch seinen Platz im UN-Sicherheitsrat und blieb deshalb trotz seiner wirtschaftlichen Schwäche eine globale Gestaltungsmacht. Zunächst auf dem Papier und dann auch wieder in der ersten Liga der Weltpolitik. Russland favorisierte ein alternatives Europamodell, einen gemeinsamen Raum von Lissabon bis Vladivostok. Sie sehen den Unterschied. Vancouver und Donetsk und Lissabon und Vladivostok. Deutschland und Frankreich unterstützten die Idee des gemeinsamen Raums von Lissabon bis Vladivostok. Als im Vorfeld des Irakkrieges 2003 Moskau, Berlin und Paris eine gemeinsame Front gegen den amerikanisch geführten Krieg im Irak begründeten, schrillten in Washington sofort die Alarmglocken. Anhänger der Idee eines Kontinentaleuropas wurden als alte Europäer verschrien, als Ewiggestrige, als auf der falschen Seite der Geschichte stehend. Im Gegensatz zu den sogenannten neuen Europäern, den ehemaligen Warschauer Pakt mit den Staaten. Letztere wurden zu den eigentlichen Verbündeten der USA erklärt. Und ab dann konzentrierte sich Amerika auf eine Zusammenarbeit eben mit diesen Ländern. Für die Mittelosteuropäer waren NATO und US-Führung in Europa viel, viel wichtiger als ihr EU-Beitritt und die Einheitsidee Europas. Sie bauten ihre neue nationale Identität auf einem Opfermythos von einer permanenten russischen Aggression auf. Die alten Westeuropäer, die sich in den 90er Jahren mit Russland schon ausgesöhnt hatten, allen voran Deutschland, das Russland dankbar für die Unterstützung bei der Wiedervereinigung war, diese alten Europäer solidarisierten oder mussten sich solidarisieren mit dem kritischen Bild der neuen EU- und NATO-Mitgliedstaaten, den kleineren Staaten. Die Mittelosteuropäer konnten Russland, dem Nachfolgestaat der untergegangenen Sowjetunion, die 45-jährige kommunistische Okkupation nicht vergessen und das tun sie bis heute nicht. Die Alteuropäer taten aber alles, um den Konsens in Europa nicht zu gefährden. Sie taten das auch auf Kosten der weiteren Aussöhnung mit Russland. Die stoppten. Das Denken aus dem Kalten Krieg gewann dadurch wieder Platz. Die USA schlussfolgerten, dass Russland früh oder später mit der imperialen Politik des Wiedersammels russischer Erde beginnen würde. Deshalb setzte Washington gleich nach dem Ende des Kalten Krieges auf eine erneute Eindämmung Russlands. Nicht mehr der Kommunismus sollte bekämpft werden, der Gegner war jetzt der russische Nationalismus. Ich sage es drastisch. Die amerikanische Russland-Strategie entwickelte keinen Marshallplan für Russland, wie man ihn nach dem Zweiten Weltkrieg für Westeuropa bereitgestellt hatte. Man hätte da vielleicht viel mehr Gemeinsames erwirken können. Die USA versuchten alles, um den Erzrivalen aus dem Kalten Krieg abzurüsten und sich Zugänge und Kontrolle über die natürlichen Bodenschätze dieses Riesenlandes zu sichern, des ehemaligen Feindes. Es ist nicht so, dass die westliche unipolare Weltordnung gleich von Anfang an Kritik ausgesetzt war. China erlernte ja vom Westen die Marktwirtschaft, Russland den Kapitalismus und die Demokratie. Störenfried der liberalen monopolaren Weltordnung war der Islamismus, der am 11. September 2001 seinen ersten Angriff auf diese Weltordnung unternahm. Und im Nachhinein, das sehen wir, entwickeln sich die Chinesen, Russen und der Islamismus zu den neuen Kraftzentren einer multipolaren Welt, welche die alte unipolare Welt zu einem künftigen Zeitpunkt zum Einsturz bringen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die heile Pariser Charta-Weltordnung beginnt seit geraumer Zeit zu bröseln. Grund dafür ist die Schwächung des Westens und das parallele Erstarken anderer Mächte, allen voran China und Russland. Wir werden Zeuge eines bevorstehenden Wandels der liberalen Wertesysteme. Wir werden Zeugen des Endes der Globalisierung und Zeuge des Entstehens neuer regionaler Märkte, die Allianzen werden, vornehmlich in Asien, aber ich denke auch in Europa. Wir werden Zeugen völlig neuer Herausforderungen, die vom Süden des Planeten die Länder des Nordens, nämlich die USA, Europa und Russland, zugleich bedrohen. Wir werden völlig neue Instrumente und Institutionen schaffen müssen, wie wir mit den Krisen des 21. Jahrhunderts, wie Migration, Klimaschutz, Hungerprobleme, Rohstoffzugänge, Clash of Civilizations, meistern können. Die Geburt der neuen Weltordnung wird schmerzhaft. Wir müssen von einer Zeit des Chaos und der Unordnung ausgehen. Die ersten Pfeiler der alten Weltordnung trugen übrigens die USA selbst ab. Sie wollen ihre Hegemonie in der Weltpolitik auf jeden Fall um jeden Preis auch militärisch behalten. Der globalen Machtumverteilung setzen sie Gewalt entgegen. Die USA wollen ihre potenziellen Kontrahenten alle auf einmal eindämmen. China mit Handelsschranken, Russland mit Wirtschaftssanktionen, Iran mit kriegerischen Mitteln, Nordkorea auch. Schaffen sie es. Das liberale EU-Europa gerät dabei unter Druck, nicht nur von Seiten eigener Gesellschaften, die ihren Regierungen Versäumnisse in Fragen der Migration, der sozialen Gerechtigkeit, der Rechtssicherheit, der Demokratie, der Friedenspolitik und des Klimaschutzes vorwerfen. Der Druck kommt auch von außen. Die USA trätieren zum Beispiel die Europäer nicht mehr wie ebenbürtige Verbündete, sondern, man kann das heute sehen, wie Vasallen. Die EU soll der Pax Americana auf globaler Ebene hilfreich sein. Die Idee einer Schicksals- oder Wertegemeinschaft ist verbraucht. US-Präsident Donald Trump befeuert den Brexit, spottet über die EU. Die USA betrachten Europa nur noch als Markt für ihre Waffen- und Energielieferungen. Und drohen, wenn ihr unsere Waffen und Energie nicht kauft, dann seid ihr nicht mal unsere Freunde. Aber wir können nichts dagegen unternehmen oder wissen nicht wie. Die Bedeutung Europas schrumpft in der Welt, die von Asien wächst. Daran ist nicht nur der demografische Faktor schuld. Die Wirtschaftskraft verlagert sich von Europa nach Asien. Begleiterscheinungen des Übergangs der Welt von einer zur anderen Konstellation sind Brüche der internationalen Abrüstungsabkommen erschreckendermaßen in einer erschreckend schnellen Folge und der Wegfall bestehender internationaler Institutionen. Nichts hält uns mehr zusammen, so wie die in den Jahrzehnten zuvor. Die USA, aber auch Russland und andere Staaten zerstören das Regelwerk, auf dem die Pariser Charta-Ordnung 30 Jahre lang aufgebaut war. Oder wollen sie verändern? In ihrem Sinne. Wo bleiben die Europäer? Die USA wollen sich keinem internationalen Schiedsgericht und keinen multilateralen Institutionen unterordnen, wo sie irgendwie kritisiert oder bestraft werden können. Russland annektiert fremdes Territorium. China entwickelt eigene Herrschaftsambitionen, eingelullt in eine Art neuen Konfuzius. Die NATO-Erweiterung ist aber die Mutter aller Probleme innerhalb der europäischen Sicherheitsarchitektur zwischen Russland und dem Westen. Russland akzeptierte, wie ich schon davor gesagt habe, die ersten beiden Erweiterungen des Militärbündnisses auf Mittelosteuropa, auch auf die baltischen Staaten. Es wird auch eine Ausdehnung der NATO auf den Westbalkan, also auf die Länder Ex-Jugoslawiens, wahrscheinlich hinnehmen. Aber ein weiteres Vorrücken der NATO und der EU in die historische Einflusssphäre Russlands, in Territorien, die das Kernland eines russischen Imperiums oder eines Russlands von 1000 Jahren gebildet haben, wird der Kreml nicht hinnehmen. Muss man in aller Deutlichkeit einfach sagen, ob es jemand anders sehen will oder nicht, es ist so. Putin hatte den Westen in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 genau davor gewarnt, die roten Linien hier nicht zu überschreiten. Außer den baltischen Staaten, die auch im Kalten Krieg vom Westen eben nicht als Teil der Sowjetunion anerkannt wurden, toleriert Russland eben keine Ausdehnung des westlichen Militärstrukturen auf das Territorium der untergegangenen Sowjetunion. Diese Rede war der eigentliche Bruch in den Beziehungen Russland-Westen, die sich äußerst friedvoll zuvor und kooperativ in den Jahren nach dem Fall der Mauer entwickelt hatten. Das war die Zäsur, das war die Zeitenwende und jetzt ab 2007 begann etwas Neues. Und deshalb halten wir nochmal ganz fest, nach 2007 begann Russland mit dem Aufbau eben des anderen Europa. Es hatte auch keine andere Wahl. Es verstand, dass es nicht in das Europa, das sich damals 2007 herausgebildet hatte, mit NATO und EU als alleinigen Stützpfeiler integriert werden konnte. Dabei folgt Moskau drei Hauptanliegen, die will ich Ihnen kurz schildern. NATO und EU dürfen nicht die einzigen Säulen sein, auf denen die europäische Architektur aufgebaut wird. Das ist die Sichtweise Russlands. Russland hatte als Nichtmitglied in diesen Organisationen eben kein Mitspracherecht beim Aufbau Europas. In einem gemeinsamen europäischen Haus von Lissabon bis Vladivostok könnte aber die Mitsprache und eine ungeteilte Sicherheit für alle, auch Russland, zustande kommen. Versuche des Westens, Georgien und die Ukraine trotzdem in die NATO hineinzuzwingen, wurden von Moskau eben mit kriegerischen Mitteln bekämpft. Das haben wir 2008 und 2004 erlebt. Nachdem sich die Europäische Union vornehmlich als liberale Wertegemeinschaft deklariert hatte und somit Staaten mit einem nicht-liberalen System von Europa ausschloss, begann Moskau in Kooperation mit integrationswilligen Ex-Sowjetrepubliken eine Ost-EU in Form der Eurasischen Union aufzubauen. Das war die neue Entwicklung. Der Westen ignorierte nicht nur diese Integration, um Russlands geostrategische Ambitionen nie weiter zu befeuern. Nein, er begann, diese Integration auch zu behindern. In der Ukraine kam es zum großen Clash 2014. Die EU wollte die Ukraine von Russland loseisen und an die EU und an die NATO binden. Russland favorisierte die Mitgliedschaft der Ukraine in der Eurasischen Wirtschaftsunion. Die Frage ist, hätte man nicht beides erreichen können für dieses Land dazwischen? Russland schlägt im Westen heute eine Kohabitation vor. Die Wirtschaftsblöcke und Militärallianzen sollen zusammenarbeiten. Moskau wäre nicht abgeneigt, den Einfluss der NATO durch eine Stärkung der OSZE zu ersetzen. In dieser Organisation sind nämlich alle Europäer, auch übrigens die Amerikaner gleichberechtigt, sitzen sie alle an einem Tisch. Ein Europa der OSZE statt ein Europa der NATO würde jedoch auch das Ende der 74-jährigen amerikanischen Hegemonie über Europa bedeuten. Es wäre auch das Ende einer transatlantischen Wertegemeinschaft. Europa würde weniger transatlantisch, auch weniger angelsächsisch werden, eher ein Kontinentaleuropa. Dafür würde ein Kontinentaleuropa eben von Lissabon bis Vladivostok vielleicht entstehen, als Gegenkonzept zum Europa von Vancouver bis Donetsk. Die heutigen Eliten des Westens werden diese russischen Wünsche bzw. Vorhaben so nicht erfüllen wollen. Nach dem Ukraine-Konflikt ist jedoch eine Pattsituation entstanden. Das ist auch wichtig, uns zu vergegenwärtigen. Seit 5 Jahren belauern wir uns, der Westen auf der einen Seite, Russland auf der anderen Seite, verhängen gegenseitig Sanktionen. Gegensanktionen führen eine Politik des Säbelrasselns, der Aufrüstung vor, jetzt sollen Mittelstreckenraketen in Kaliningrad auf der einen Seite Königsberg und auf der anderen Seite in Deutschland, in Polen stationiert werden. Wir sind zurück auf dem Höhepunkt des alten Kalten Krieges, den wir längst verlassen haben. Warum? Weil jede Seite versucht, das Gegenüber zu schwächen, zu demoralisieren. Ein Kompromiss ist nicht in Sicht. Man will nicht über eine gemeinsame Architektur der Welt sprechen. Und weil jeder glaubt, dass er die Wahrheit gepachtet hat, und für den Westen kommt es nicht in Frage, auch mit Russland und China über solche Fragen zu diskutieren, wie wir das auf der Münchner Sicherheitskonferenz von westlichen Politikern gehört haben. Und dann frage ich mich, wie lange kann Europa diesen schwellenden Konflikt aushalten auf seinen Schultern? Das ist die Frage des Abends. Ich komme zum Schluss meiner Ausführungen jetzt, was den Vortrag angeht. Haben wir Russland jetzt besser verstanden? Erlauben Sie mir noch wenige Schlussbemerkungen hier zu machen. Erstens, Russland hat sich seit 500 Jahren immer wieder um eine Modernisierungspartnerschaft mit Westeuropa bemüht, weil es wirtschaftlich rückständig war und ist. Aber es hat dem Westen sofort den Rücken zugekehrt, wenn der Westen Russland vereinnahmen wollte oder politisch erziehen wollte. Russland hat niemals Angriffskriege gegen Europa geführt. Im Gegenteil. Russland wurde alle 100 Jahre auf eigenem Territorium überfallen. Im 17. Jahrhundert von Polen, derjenige, die Geschichte kennt, wird mir recht geben. Im 18. Jahrhundert von Schweden, im 19. Jahrhundert von Frankreich, im 20. Jahrhundert von Deutschland. Daher rührt die tief empfundene Aversion, auch Angst des heutigen Russlands und seiner Bevölkerung vor der NATO-Osterweiterung. Zweitens, die russische Gesellschaft ist tief gespalten. Das ist ein ganz ernsthafter Punkt. Zwischen den Enkeln der Opfer des Stalinismus auf der einen Seite, den Enkeln der Täter und der Gewinner der Sowjetherrschaft und solchen, denen die Vergangenheit egal ist. Die 142 Millionen russischen Bürger teilen sich etwa gleichmäßig in all diese drei Kategorien ein. Aus diesem Grund findet in Russland keine Entstalinisierung statt. Aus diesem Grund versucht Putin bei der Identitätssuche für das künftige Russland eine Symbiose zu finden zwischen dem Ideengut des vorrevolutionären Russlands und des kommunistischen Russlands, was noch zu schaffen ist. Es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Damit erklärt sich einerseits die Wiederauferstehung der orthodoxen Kirche und der Religion in Russland. Ein einzigartiger Vorgang der letzten Jahre. Diejenigen, die in Russland fahren, sehen, es gibt kein Dorf, wo keine Kirche steht. Und die ist am Sonntag voll. Und gleichzeitig die Tatsache, dass Stalin in Umfragen als bedeutendster russischer Herrscher aller Zeiten gesehen wird. Eine Schizophrenie, aber erklärbar aus dem Zustand der Gesellschaft, aus diesen vererbten Biografien der Enkel derjenigen, die in diesem Land im 20. Jahrhundert gelebt haben. Alexander Solzhenitsyn hat einmal gesagt, Russland wird längere Zeit brauchen, um den Kommunismus abzuschütteln, als das 300-jährige Tatarenjoch im Mittelalter. Er meint damit die Mentalität der Völker, des Volkes. Es herrscht in Russland ein großer Freiheitsdrang. Das sieht man auch im Internet, in sozialen Netzwerken, auch in Demonstrationen, die stattfinden in Russland. Gleichzeitig aber sehnt sich die Mehrheit nach einem starken Ordnungs- und Sozialstaat. Und der Kernsatz, ich versuche das immer zu erklären, was in Russland das eigentliche Problem gibt. Es gibt diesen Widerspruch zwischen den russischen Intellektuellen, die immer wieder behaupten, und davor stand zum Beispiel der Dissident Sacharow, den wir alle noch vielleicht noch kennen aus den 70er und 80er Jahren, der verbannt wurde, der bekannteste sowjetische Dissident damals. Er sagte immer wieder, das Wichtigste für den Menschen ist die Freiheit. Der Mensch muss befreit werden, die Sowjetbürger müssen sich dem Kommunismus trennen und müssen für sich die Freiheit erringen. Egal was kommt. Egal, auch ob der Staat danach noch existiert oder nicht. Freiheit ist über alles. Und dann kam Alexander Solzhenitsyn, den ich auch schon erwähnt habe, auch ein großer Schriftsteller und Denker, würde ich sagen, Philosoph des kommunistischen Russlands, der dann auch im neuen Russland auch mitgewirkt hat, an der Werdegang Russlands. Er sagte, ja, Russland muss sich vom Kommunismus so schnell wie möglich befreien. Russland hat eine falsche Ideologie angenommen, aber die Befreiung vom Kommunismus darf nicht dazu führen, dass der russische Staat zerstört wird, also die russische Einheit, weil für ihn das Russland eine Art, ja, im Westen versteht man das halt auch nicht immer, aber eine Art Zivilisation, eine andere Zivilisation, ein anderes Europa bedeutet hatte, das zu erhalten war. Eben wird sein muss, eben durch auch stärkere Staatswerte und ein stärkeres Staatswesen. Und darum dreht sich alles in Russland heute. Die einen wollen das eine und das andere und das wird weiter so gehen. Wenn Sie mir erlauben, ich habe ja noch ein paar Minuten Zeit, will ich Ihnen, das ist jetzt wirklich, ich will nicht, ich mache das nicht aus Eigenwerbung, das Buch, wer das kaufen will, der kauft das, wer nicht, das nie. Aber ich habe in dem Buch ja was gemacht und was geschrieben. Ich wollte diese Bilder, die ich jetzt im Vortrag auch an die Wand ein bisschen projiziert habe, nochmal beschreiben. Also noch bildlicher machen. Und ich, wenn Sie mir erlauben, lese ich Ihnen zwei kleine Teile aus dem Buch vor, also blitzkleine Teile, jeweils 5 Minuten. Das erste soll erklären, wie Russland sich eben als vor 500 Jahren als anderes Europa gesehen hat. Das Buch beginnt damit, dass eine westliche Delegation von Karl V. damals, wir sind im 16. Jahrhundert, 1554, sich auf die Reise macht nach Russland, weil sich Russland gerade vom Tatarenjoch befreit hat und der Iwan IV., dem späteren Schrecklichen. Und der Westen ist neugierig. Karl V., der der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches sehr neugierig. Was ist das für ein Russland? Wird es etwa Teil des Westens sein? Wird es nicht? Und lässt eine Delegation dorthin reisen. Ich habe die auch stattgefunden. Und ich beschreibe die Audienz beim Zar. Der russische Außenminister Viskovate und Fürst Andrei Kurbski, ein treuer Weggefährte Iwans, aus dessen Jugendjahren klatschten die Hände. Sie wollten die Orientierung nach Europa fördern, mit allen Mitteln. Nur eine Europäisierung würde das Moskauer Großfürstentum aus dem Mittelalter befreien. Nachdem der blonde deutsche Dolmetscher seine Ausführungen beendet hatte, folgte ein anständiger Redeschwall des Zaren, den keiner der Versammelten in seinem Leben jemals vergessen sollte. Er ging in die Annalen späterer Hofberichterstattung aus Russland ein. Dem russischen Herrscher war es wichtig, den hohen Würdenträgern aus dem Ausland zu demonstrieren. Er, der Zar, war kein Bittsteller. Er brauchte den Westen nicht. Er war dem Habsburger Kaiser ebenbürtig. Russland würde niemals zum Westen gehören. Als Zar von ganz Russland, sagte Iwan, stehe ich in der Tradition der byzantinischen Kaiser. Meine Großmutter war Sofia Palaiologa, die Nichte des letzten Kaisers von Byzanz. Ich bin heute als religiöser Autokrat der oberste Schutzherr des orthodoxen Glaubens. Russland ist der Nachfolgestaat des untergegangenen Oströmischen Reiches. Rom war die Wiege der christlichen Zivilisation. Konstantinopel das zweite Rom. Moskau ist das dritte Rom. Ein viertes wird es nicht geben. Da seit Karl dem Großen bestehende neue Heilige Römische Reich im Westen ist katholisch, also vom wahren christlichen Glauben abgerückt. So wie die zivilisatorische Entwicklung von West- und Ostrom getrennt verlief, bleibt das Schisma auch im heutigen Europa bestehen. Dabei will der Westen den Osten immer kolonisieren. Symbolträchtig ist das Tun des Nowgoroder Großfürsten Alexander Newski, meines direkten Vorfahren aus der Rurikiden-Dynastie. Ihm wurde vor 300 Jahren vom Westen das Angebot gemacht, sich dem Papst zu unterstellen, Russland zum katholischen Glauben zu konvertieren und dafür den Schutz des deutschen Schwertritterordens gegen die mongolischen Besatzer zu bekommen. Aber Alexander Newski arrangierte sich mit der Goldenen Horde, die ihm versprach, den orthodoxen Glauben nicht anzutasten. In der Folge schlug er die Angriffe der Schweden und der deutschen Kreuzritter vernichtend zurück. Livland, der deutsche Kreuzritterstaat, geschaffen, um die Slawen und die Orthodoxen im Osten zu kolonisieren, existiert seit dieser Zeit fort, versperrt Russland den Zugang zur Ostsee und damit zum Welthandel. Die lateinischen Kreuzritter hatten seinerzeit zum Fall des Oströmischen Reiches beigetragen. Livland ist unser Feind. Der römische Kaiser soll den Orden auflösen und das Land Russland überlassen. Iwan hielt es schon lange nicht mehr auf seinem Thron. Der Autokrat ging in die Mitte des Saales auf und ab. Die Versammelten standen zu ihm in gebührendem Abstand. Der Blick des Zaren wanderte durch die Reihen der vor ihm stehenden Würdenträger. Unvermittelt zeigte er auf die stilvolle Wandfreske. Der Ikonenmaler Andrei Rublev malt nicht schlechter als Michelangelo. Die Mosaike der Empore in der Hagia Sophia in Konstantinopel stehen den Statuen in der Peterskirche in Rom in nichts nach. Ihr werdet alle über das nächste Weltwunder staunen. Die Maria-Schutz- und Fürbitte-Kathedrale auf dem Platz vor dem Kreml. Gonzaga, das ist der Leiter der deutschen Delegation, erhielt die Möglichkeit, den Zaren beizupflichten oder zu widersprechen. Der erfahrene Diplomat trat diesmal den falschen Ton. Der Kaiser kann über Livland nicht mehr bestimmen. Dieser Staat hat sich nach der Reformation dem Protestantismus zugewandt und er steht jetzt im Schutze Schwedens. Iwan schloss kurz die Augen, wischte sich mit der Hand über das blasse Gesicht. Eine kurze Pause entstand, während er versuchte, seinen aufkommenden Jähzorn vor den Fremden im Zaum zu halten. Der Zar murmelte, warum westliche Gesandtschaften auf russische Interessen niemals Rücksicht nahmen. Die Freude über das Treffen wich einem tiefen Misstrauen. Wieder erhob Iwan die Stimme. Die Engländer sind mir lieber als der Kaiser. England will uns nicht latinisieren. Mit dem osmanischen Sultan kann ich mich, wenn nötig, einigen. Seine mächtige Haremsfrau Roxelane ist ja die verschleppte Tochter eines russischen Priesters. Sein Großvezier Ibrahim, ein versklavter griechisch-orthodoxer Fischerjunge. Die Audienz beim Zaren neigte sich seinem Ende zu. Iwan der Vierte suchte nach einem Weg, die kaiserlichen Gesandten freundlich zu entlassen. Er erhob sich und mit ihm die ganze Versammlung. Im Nachbarsaal waren die großen Tische mit erlesenen Speisen randvoll bedeckt. Die Tradition erforderte eine Menge kluger und passender Trinksprüche, die den Tischherrn zufrieden stimmten. Am Ende lud der Zar die Gesandtschaft ein, mehrere Jahre in seinem Reich zu verbringen. Dem Brandenburger Bundschuh erlaubte er eine Expeditionsreise zur Erforschung der Naturschätze im nordöstlichen Teil Russlands. Gonzaga zeigte sich hochzufrieden mit diesem Teilerfolg. Sofort wies er seine Leute an, Bundschuh auf dieser neuen wichtigen Erkundungsmission zu begleiten. Die Delegation sollte rasch aufbrechen, solange die Engländer beim Zar nicht gegen die Reise der deutschen Konkurrenz intervenierten. Nach den Trinkfesten Bojan kam die Reihe an die Ausländer. Gonzaga, sichtlich dem Wein aus den Kellern des Zaren erlegen, hob den Kelch auf die Zukunft einer Zusammenarbeit vom Atlantik bis zum Stillen Ozean, die ein Handelsabkommen zum gegenseitigen Vorteil, beidseitigen Schutz vor dem Islam sowie die Ausbreitung universeller humanistischer Werte ermöglichen sollte. Der Sternenhimmel schimmerte hell in dieser Nacht, als die kaiserlichen Gesandten ihrer Villa zurückgebracht wurden. Doch an Nachtruhe war nicht zu denken. Die Delegierten diskutierten, wie erfolgreich ihre Mission nach Moskau denn nun gewesen sei. Gonzaga fühlte, dass der Zar dem Kaiser eine wirkliche Antwort schuldig geblieben war. Das ist eine Momentaufnahme aus dem Buch aus dem Jahre 1554, aber wenn Sie sich genau vergegenwärtigen, kann das auch in den heutigen Tagen fast genauso passieren. So, und jetzt ganz zum Schluss. Wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, nochmal 5 Minuten. Das war der Anfang des Buches und jetzt so gegen Ende des Buches, was kommt, wie die Zukunft bringt. Nicht das Jahr 2054, dieses Kapitel, Sie müssen selber lesen, aber wir sind jetzt angekommen im Jahr 2021. Da werden Sie sehen, mit welchen Problemen wir es heute zu tun haben. So eine Art wieder Zusammenfassung dessen, was ich versucht habe, in einem Vortrag zu sagen. Nach einer Weile wurde der Politologe Wirtow in ein geräumiges Arbeitszimmer geführt, das ist in Russland, dessen Wände mit Leopardenbildern geschmückt waren. Sein Gastgeber, ein General, war die Ruhe in Person. Er wartete geduldig, bis Tee serviert worden war. Dann wandte er sich an Wirtow und drückte seine Verwunderung darüber aus, dass sich die Europäer so von den Amerikanern einschüchtern ließen. Der deutsche Politologe Wirtow hakte nach. Gab es denn eine konkrete Strategie für eine Westpolitik Russlands? War sie an das Modell früherer deutscher Außenpolitik vielleicht angelehnt? Der hochrangige Militär auf dem Kreml lächelte. Dazu sei es wahrscheinlich schon zu spät. Russland habe dem Westen stets Kooperationsangebote unterbreitet. Alle Vorschläge seien jedoch zurückgewiesen worden. Der General zählte die russischen Initiativen an den Fingern seiner Hand ab. Putins Vorschlag einer Aufwertung der OSZE 1999. Putins Rede vom Ende des Kalten Krieges im Bundestag 2001. Putins dramatischer Weckruf auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007. Medvedevs Idee vom gemeinsamen Raum Vancouver bis Vladivostok 2008. Putins Berliner Rede vom gemeinsamen Wirtschaftsraum 2010. Sein Appell für ein gemeinsames Energie- und Umweltkonzept 2019. Und gab es einen konstruktiven Gegenvorschlag des Westens an Russland, außer dass Moskau sich mit den Plänen des Westens jeweils ständig arrangieren soll? Die Situation war bitter ernst. Wirtow vernahm deutliche Worte. Russland werde Europa den Rücken zukehren und sich dem weiteren Aufbau eines Groß-Eurasiens widmen. Wenn der Westen dazu bereit wäre, würde Moskau allerdings die Einberufung eines neuen Wiener Kongresses nach dem Modell von 1815 oder einer Helsinki-Konferenz nach dem Muster von 1975 begrüßen. Man solle zusammen endlich für eine gerechtere Sicherheitsordnung sorgen. Nach einer Stunde war das Gespräch zu Ende. Wirtow hatte genug gehört, um in Deutschland wieder für einen Dialog mit Russland zu werben. Zum Abschied versicherte ihm der freundliche General. Russland und dem Westen trennt nur die Sicherheitsfrage. Die Integration Russlands in das Kulturerbe der Aufklärung und des Humanismus läuft ja seit 3 Jahrzehnten. Nur vielleicht nicht so schnell, wie ihr das im Westen wollt. Unsere Staatssysteme sind dagegen gleich, kapitalistisch, demokratisch, marktwirtschaftlich. Der Massenkonsum hat Russland erfasst. Den Kommunismus gibt es nicht mehr. Über was streiten wir uns eigentlich? Wirtow schlug vor, dass Russland fortan globale Initiativen zur Lösung der existenziellen Fragen der Menschheit entwickeln könnte, im Rahmen einer multipolaren Weltordnung. Eine Stunde später speiste Wirtow mit Freunden in einem chinesischen Restaurant. Die Auswahl übertraf die Menüangebote chinesischer Kochkunst im Westen. China war in Russland klar auf dem Vormarsch. Chinesische Schriftzeichen sah man dieser Tage in Moskau öfters als lateinische. Vor der Gefahr, chinesischer Massenmigration nach Sibirien sprach hier niemand mehr. Chinesen waren inzwischen beliebter als Deutsche. Am selben Abend noch trat Vetrov die Heimreise an. Die deutsche Passkontrolle durchlief er reibungslos. Rewai erwartete ihn in der Ankunftshalle des Flughafens Bär. Berlin. Er konnte es kaum erwarten, die politischen Neuigkeiten aus Moskau zu erfahren. Gemäß seiner Berechnungen musste sich in den nächsten Monaten der gravierende Weltenumbruch ereignen. Ein paar Monate später landete Vetrov nach mehrstündigem Flug in der kasachischen Hauptstadt. An diesem denkwürdigen Tag im Mai 2021 sollte in Astana ein Ereignis historischen Ausmaßes stattfinden. Mehrere Staatschefs sagten ihr Kommen zu. Der offiziellen Ausrufung der Eurasischen Union stand nichts mehr im Wege. Eurasien war Westeuropa befolgt. So wie die Europäische Union sich einst von einer Zollunion in eine politische Organisation verwandelt hatte, wurde die Eurasische Wirtschaftsunion nunmehr zu einem mächtigen politischen Bündnis. Es würde zudem eine neue Führungsstruktur geben. Eurasien sollte einen Präsidenten erhalten. Er wäre dann der mächtigste Mann der Welt. Etliche Länder hatten sich an der Eurasischen Union zusammengefunden. Die Russen erlagen der Umarmung der Chinesen oder vielleicht umgekehrt, aber auch Perser, Türker, Inder, Kasachen, Usbeken, Turkmenen, Kirgisen und andere Zentralasiaten schlossen sich dem Bund an. Was als gemeinsamer Wirtschaftsraum begonnen hatte und dann zur Freihandelszone geworden war, war eigentlich die Verschmelzung der Eurasischen Wirtschaftsunion mit der chinesischen Seidenstraßenstrategie. Russland suchte den Schulterschluss mit der neuen Supermacht, vor allem mit den globalen Finanzinstrumenten, über die China verfügte, um sich dem Druck des Westens zu erwehren. Dafür ging Moskau historische Kompromisse ein, gefährliche Kompromisse ein. Unerwartete Kompromisse ein und gewährte China faktisch die wirtschaftliche Expansion auf sein Territorium, was es dem Westen zuvor nicht gestattet hatte. Beide hielten sich durch Protektionismus den Westen vom Leib. China war Hegemon über Afrika geworden. Und China dankte es Russland. Der Konflikt mit den USA war vorprogrammiert, doch Peking zählte auf den Beistand der Atommacht Russland. Der NATO erwuchs ein bedeutsamer Konkurrent im Osten, dessen Einfluss bis in den Mittleren Osten reichte und die gesamte arabische Region umkrempelte. Der Westen hatte Ende des 20. Jahrhunderts noch versucht, eine eigene Brücke über den Kaukasus und Zentralasien nach China zu schlagen. Doch statt eines konkreten Wirtschaftsplans zur Modernisierung der Region offerierte die EU den postsowjetischen Brückenstaaten immer nur Demokratie und liberale Werte. Die Brücke nach Asien wurde nie gebaut. 20 Jahre später kamen die Chinesen auf die gleiche Idee. Sie griffen die alten Pläne der Verlegung einer neuen Seidenstraße zwischen Asien und Europa auf. Der Bau dieser Brücke gelang mit chinesischem Geld und stärkte fortan den chinesischen Einfluss in Eurasien, bis tief in den Westen hinein. China kaufte sich auch den Transport- und Energieversorgungssektor Europas ein. Die Europäische Union, die über Jahre hinweg den europäischen Kontinent beherrscht hatte, konnte am Ende nicht gegen die großeurasische Bewegung bestehen. Die Weltordnung der Pariser Charta war von 1990 lag in Scherben. Die EU wollte irgendwann einmal eine liberale Wertesupermacht sein, doch ihre hochgelobte werteorientierte Außenpolitik war längst gescheitert. Sie wurde nicht etwa durch Russland zerstört, sondern durch die USA, Europas wichtigsten Verbündeten. Die USA führen die Welt zurück zu einer interessensgeleiteten Politik, bei der seit jeher das Recht des Stärkeren, des Mächtigen galt. Anders als die schläfrigen Europäer hatten die USA früher erkannt, dass Russland tatsächlich in der Lage war, wieder eine Großmachtrolle in der Westpolitik zu spielen. Die Europäer unterwarfen sich ihrem Schicksal und dem Willen der USA. Amerika war froh, seine Trophäe aus den Kriegen des 20. Jahrhunderts behalten zu können. Die Europäische Union verspielte ihre Chancen, sich mit Russland zu verbinden und ein starkes Kontinentaleuropa zu schaffen, obwohl bis zuletzt Angebote aus dem Osten kamen. Russland offerierte eine Partnerschaft bei der Modernisierung Sibiriens, damit das sibirische Rohstoffreservoir nicht ganz nach Asien abwanderte. Auch bat Russland die Europäer um Beistand im Kampf gegen den islamischen Extremismus. Putin kannte die Zukunft. Irgendwann würde ein feindliches Kalifat auch auf europäischem Boden entstehen. Durch ein Bündnis mit den Türken und dem Iran sicherte sich Moskau wertvolle Unterstützung für diesen zukünftigen Kampf. Die EU verschlief diesen Prozess vollends und Vetrov überlegte angesichts dieser Entwicklung, ob er vielleicht nicht in Russland arbeiten sollte. Dort war er sicherer. Die Weltordnung bestand nun aus drei Kraftzentren: dem transatlantischen Block, der Eurasischen Allianz und dem Netzwerk des Islamismus, das sich von Marokko bis an den Hindukusch zog und die Welt noch lange in Atem halten würde. Experten verdächtigen die Islamisten, im Besitz einer Atombombe zu sein. Ja, das ist auch so ein kleiner Ausschnitt über die Zukunft. Sie sehen, bisschen düster, aber zum Nachdenken animierend. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin gern bereit, in eine Diskussion einzusteigen, Fragen zu beantworten oder was auch immer. Danke.